Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir müssen erst mal prüfen, ob alle mich verstehen, ob das Mikrofon in Ordnung ist. Ist das so? Ja, Sie können mich verstehen, auch da hinten? Sehr schön. Also, ich bin tatsächlich aus Stuttgart gekommen, aber schon heute Morgen. Ich war noch in Konstanz und habe den Bodensee genossen von allen Ecken. Jetzt bin ich am anderen Ende des Bodensees angekommen. Und ich bin natürlich auch sehr beeindruckt, dass so viele da sind. Es hat sich also tatsächlich gelohnt, dass ich den langen Weg gewagt habe. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für diese Einladung durch die genannten Veranstalter. Ja, jetzt soll ich Ihnen relativ breit, so ist mein Auftrag, einen Überblick geben über Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen und nicht nur über Angststörungen, sondern überhaupt über die Angst. Und jeder weiß, dass das nicht nur etwas Krankhaftes oder Abnormes ist, sondern dass die Angst uns alle durchs Leben begleitet. Ich weiß nicht, was Sie heute für Ängste hierher mitgebracht haben, die Angst zu Hause den Herd nicht ausgeschaltet zu haben oder die Tür nicht abgesperrt zu haben oder die Angst vor einer Atomkatastrophe oder die Angst vor dem Verlust des Partners oder allgemeine Lebensangst, Todesangst, was weiß ich, die Angst vor dem Alleinsein, Angst vor Scham, Blamage, Versagen, Liebesverlust jeder Art. Nun gut, also das ist ja auch alles vielleicht im Hintergrund bei uns allen je nach Situation vorhanden, aber Sie wissen, Angst kann auch viel intensiver empfunden werden, nicht nur so im Sinne der allgemeinen Befürchtung im Hintergrund, sondern mit einem richtigen, mit vegetativen, wie wir sagen, Begleiterscheinungen, wo uns dann das Herz zu rasen beginnt oder uns der Schweiß ausbricht, die Nackenhaare sich aufstellen, die Gänsehaut kommt, uns schwindelig wird, die Knie schwach werden. Also verschiedene Zeichen einer stärkeren Angst, die wir gerne auch als Panik bezeichnen. Gut, alle diese Dinge, wenn sie aus angemessenem Grund in unser Leben hereinbrechen, sind eben nicht abnorm, sondern erfüllen auch eine wichtige Funktion und wir wollen darauf auch später noch zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt aber zunächst einmal meinem Beruf entsprechend durch das Leben von Kindern führen, Schritt für Schritt, angefangen bei den ganz frühen Zeiten nach der Geburt und dann bis ins Jugendalter hinein und immer schauen, was denn in den jeweiligen Lebensabschnitten für Ängste auftauchen und welche Funktion sie haben und inwieweit sie entgleisen können. Also mein Beruf, ich bin Kinder- und Jugendpsychiater, also ein Nervenfacharzt, der eben spezialisiert ist auf das Kindes- und Jugendalter, also auf die Entwicklung und dementsprechend auch oft mit Probleme beschäftigt, die nicht schon ihre volle Ausprägung gefunden haben, die vielleicht auch nie, Gott sei Dank, sich wirklich in schwerer Form zeigen werden, aber die zum Zeitpunkt des Auftretens eben die Eltern stark beunruhigen oder auch die Kinder in ihrer Fähigkeit, glücklich zu leben, beeinträchtigen. Aber dann haben wir, anders als die Psychiater im Erwachsenenalter, oft eben doch die erfreuliche Erfahrung, dass so etwas auch wieder vorbeigeht und dass wir helfen können. Das macht meinen Beruf, glaube ich, auch etwas optimistischer als den Beruf des Nervenarztes, wenn er bei Erwachsenen ausgeübt wird. Gut, also diesem Beruf folge ich jetzt. Und zunächst fangen wir ganz vorne an bei den Säuglingen. Ja, Säuglinge sind exemplarisch hilflos, angewiesen auf eine sehr intensive Versorgung. Und das ist eine junge Mutter, gerade wenn sie vielleicht ihr erstes Kind geboren hat, nicht ganz einfach zu verstehen, was der Säugling braucht. Das ist anders als bei Tieren den Menschen nicht mitgegeben, intuitiv zu verstehen, was denn dieses erbärmliche und erbarmungslose Schreien von Säuglingen denn wohl zu bedeuten hat? Ist das jetzt ein Ausdruck von Verzweiflung oder Lebensangst oder Entsetzen über diese Welt, in die das Kind hineingeschossen hat? Massive Erregung zu spüren, nur als Angst kennen dann oder als Wut oder Aggression, also wütende, also es ist, das ist alles noch ganz deutlich. Was da passiert, wir sprechen sinnvollerweise bei Säuglingen dann eben auch einfach nur von Erregungszustand oder von einer mangelnden, noch mal gebildeten Fähigkeit, eine Erregung, wenn sie denn das Kind überfällt, jetzt zu dämpfen oder zu bewältigen. Also der Säugling kommt schier um, also er macht, er schreit ohne jede Grenze und ohne jede Hemmung. Er bringt sich gewissermaßen an den Rand seiner Möglichkeiten damit und das würden wir, wenn wir vielleicht selbst ein wenig ängstlich veranlagt sind oder viele ängstliche Seiten haben, den Säugling als frühe Angststörung auslegen, aber das ist es natürlich nicht. Also der Säugling hat unkontrollierte Affekte und er muss erst einmal seine Gefühle ordnen und wir müssen, indem wir den Säugling begleiten, unsere Gefühle ordnen. Sie kennen den Begriff der Überbesorgtheit, die Regung, weil das Kind schreit, möchte sie unbedingt ganz viel tun, damit das Kind ja schnell aufhört, weil sie dieses Schreien gewissermaßen überhaupt nicht ertragen kann. Das weckt in ihr selbst so viele unangenehme Erinnerungen, dass sie das am liebsten ganz schnell weghaben möchte. Also von dieser Situation sprechen wir. Und natürlich lernt der Säugling, das klingt fast ein bisschen bedrohlich, erlernt der Säugling tatsächlich natürlich seine eigenen Gefühle kennen über die Gefühlsantwort der Person, die sich um diesen Säugling kümmert. Also der Säugling weiß noch nicht, was seine Erregungen zu bedeuten haben, aber spätestens wenn er ein halbes oder ein Jahr mit einer ängstlichen Mutter gelebt hat, dann weiß er, dass seine Gefühle wahrscheinlich Angst bedeuten und dann sind alle späteren Erregungen, die er hat, haben immer etwas mit Angst zu tun. Ja? Also das ist eine ganz fatale, eine unausweichliche Kopplung zwischen der Gefühlslage einer Pflegeperson und dem Kind. Und sie können dem nicht entkommen, niemand braucht sich deswegen auch Vorwürfe zu machen. Der Säugling ist ja angewiesen darauf, dass sie sich in dieser Art und Weise dem Säugling widmen, also ganz intensiv auf seine Gefühle und Erregungen einstellen und sich diesem Zustand auch ausliefern. Wenn sie es nicht tun, können sie der Säugling auch nicht überleben. Er braucht sozusagen diese intensive Verbindung mit den Gefühlen einer anderen Person, die sich um ihn kümmert. Er darf nicht alleingelassen werden damit. Und damit muss er unweigerlich ihre Gefühle auch kennenlernen. So tragisch das manchmal auch sein mag. Also es gibt dann Dinge, die auch die Mutter eines oder der Vater eines Säuglings zum Arzt führen. Zum Beispiel die berühmten 3-Monats-Koliken, nicht wahr? Also so um den dritten Lebensmonat herum gibt es besonders prägnant Phasen, in denen das Kind schreit und nicht aufhören mag und man weiß nicht, wie man ihm noch helfen soll. Und dann taucht der Begriff dieser Kolik auf oder der 3-Monats-Kolik. Das ist offenbar um diese Zeit herum eine kritische Phase erreicht, in der der Säugling nicht mehr so gut wie noch, als er ganz klein war, seine inneren Erregungen steuern kann. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Säugling in den ersten Wochen und Monaten seines Lebens ganz viele Dinge, die ihn irritieren oder verunsichern oder reizen könnten, ausblendet. Also er ist einfach sehr stark in sich geschlossen. Er lässt viele Dinge so einfach so an sich vorbeiziehen. Also früher hat man gedacht, die Säuglinge sind noch dumm oder noch zu dumm sozusagen oder autistisch, also gar nicht irgendwie in der Lage, Dinge wahrzunehmen. Inzwischen weiß man das sehr, sehr viel besser. Also inzwischen, wo man weiß, wie der Säugling auch mit Blicken den Kontakt herstellt, schon ganz früh, auch schon gleich nach der Geburt, weiß man, dass das so nicht stimmen kann. Aber der Säugling hat zweifellos, also wenn er noch ganz jung ist, die Fähigkeit, Erregungen so passiv einfach so an sich vorbeiziehen zu lassen. ein dickes Fell sozusagen, ja, hat er irgendwie. Und das ist so die ganze neurologische Entwicklung, macht ihm dieses dicke Fell möglich oder gibt ihm gewissermaßen diese Scheuklappen mit. Und dann, so mit 3 Monaten, ist dann die Hirnreifung so weit fortgeschritten, dass plötzlich in sehr viel größerem Ausmaße, als das eben vorher der Fall war, diese Reize auf den Säugling zufließen und er sie auch gewissermaßen zu sich reinlässt. Er wird sehr neugierig, er möchte viel mehr von dem, was da draußen passiert, jetzt wirklich auch wahrnehmen und er möchte das verfolgen und er möchte mehr verstehen. Und in dem Moment wird er überwältigt davon. Er kann nämlich noch nicht das, was er dann später lernt, nämlich durch aktive Schutzmechanismen diese Reize wieder verarbeiten. Also ein 5-6 Monate alter Säugling, der kann dann schon mit der Rassel irgendwelche lauten Geräusche machen, die er selbst macht, oder er kann sich abwenden, oder er kann sich aktiv einem Interesse, er kann sozusagen, wenn er da ein Geräusch hört und da ist etwas anderes, dann kann er es entscheiden, das will er machen und dann oder er wendet sich einer Person zu, oder er ruft irgendetwas, oder macht Laute. Also durch Eigenaktivität, durch eigene gezielte Zuwendung zu einer Reizquelle, kann er alles andere, was ihn stören würde, ausblenden. Aber in dieser Phase mit 3 Monaten ist sozusagen der passive Reizschutz vorbei, klappt nicht mehr, und der aktive Reizschutz, der sich durch das aktive Zuwenden zu irgendeiner Reizquelle entwickelt, der ist noch nicht gut genug entwickelt. Und das ist wohl der Grund, warum um die Zeit mit 3 Monaten diese Koliken auftreten, diese Unruhezustände. Und dann gibt es diesen anderen Vorgang, der schon sehr viel deutlicher auch eine Vorahnung für Angst gibt. Und das sind die sogenannten Affektkrämpfe. Das Wort haben Sie vielleicht noch nie gehört, aber Sie wissen sofort, was ich meine, wenn ich Ihnen schildere, dass manchmal ältere Säuglinge oder junge Kleinkinder, also so 9, 10 Monate vielleicht jüngstens, in bestimmten schwierigen Situationen, Kind hat das Essen verweigert, hat zum zweiten Mal das Essen ausgespuckt und die Breiflasche ist runtergeflogen vom Hochsitz und die Mutter, die ist ein bisschen genervt und die sagt, jetzt reicht's mir aber, und dann fängt das Baby an zu schreien und dann sagt die Mutter, jetzt hörst du aber mal auf zu schreien, und nimmt sie das Kind irgendwie so ein bisschen ruppig aus dem Hochstuhl raus und drückt das so an sich und sagt, ist ja schon gut, und dann schreit das Kind immer weiter und plötzlich hört das Kind auf zu schreien, das hat sich weggeschrien, hält die Luft an, die Stimmritze geht zu, das Kind läuft rot an, dann blau an und wird dann bewusstlos. Und dann hattest du möglicherweise auch noch epileptische Zuckungen für eine kurze Zeit durch den Sauerstoffmangel, bis es dann wieder weiterschnauft. Das sind die Dinge, die Eltern in höchster Alarmiertheit die Klinik aufsuchen. Das Kind ist dann putzmunter, hat nichts, und dann muss man sich das genau schildern lassen. Also das ist kein epileptischer Anfall gewesen, sondern das Kind hat sich weggeschrien. Und erst dann ist erst ist eine Erregung gewesen, und dann ist dieser kleine epileptische Anfall gekommen. Und das hat eine gewisse Tendenz, sich zu wiederholen und wird dann auch zu so einem Art Muster. Also das Muster, die Mutter kommt mit dem Kind nicht klar, die Mutter regt sich über das Kind auf, das Kind regt sich über die Mutter auf. Die Kommunikation zwischen Mutter und Kind reißt vorübergehend vollkommen ab. Das Kind ist mit seiner Erregung vollkommen alleine. Die Mutter kann nichts Sinnvolles mehr, ihr fällt nichts Sinnvolles mehr ein. Die Wut oder die Hilflosigkeit der Mutter überträgt sich ganz stark auf das Kind. Das Kind ist ja immer noch in einem Alter, in dem es auch unmittelbar solche Gefühle auch spürt und übernimmt. Und dann tritt also diese Mini-Katastrophe ein zwischen Mutter und Kind oder zwischen meinetwegen auch einem Vater, der das Kind als Säugling versorgt hat, und dem Kind, und dann immer wieder diese Panik. Also wer ganz gewiss in diesem Augenblick dann höchste Angst und Panik hat, ist die pflegende Person, die das Kind dann in die Klinik bringt. Aber auch das Kind hat sicherlich so etwas Ähnliches wie eine Panikattacke erlitten. So, also Sie sehen, was zunächst eine fast unmögliche Aufgabe erschien, nämlich die Angst, die menschliche Angst bis ins Säuglingsalter zurückzuverfolgen, hat sich als nicht ganz unfruchtbar und unmöglich erwiesen. Jetzt kommen wir zu den Kleinkindern. Und die Kleinkinderzeit, auch schon die frühe Kleinkinderzeit, also das ist die Zeit, die beginnt, wenn die Kinder dann auf die Füße kommen und dann durch die Wohnung stürmen mit ihren tapsigen Schritten und alles aus den Regalen reißen und enorm neugierig sind und auch so davonlaufen, auch mal gucken, wie weit sie weglaufen können, bis sie dann die Mama nicht mehr sehen oder den Papa, und dann müssen sie gesucht werden und dann halten sie sich die Augen zu oder verstecken sich hinter dem Vorhang und finden das also irgendwie sehr erregend, dass sie nichts mehr sehen und man sie vielleicht auch nicht mehr sieht. Und also dieses Wegsein, Dasein, mal probieren, wie das sich anfühlt, nicht mehr unmittelbar in Tuchfühlung mit der Person zu sein, die bisher lebenswichtig war für das Kind. Also diese Dinge sind jetzt ein ganz wichtiges Entwicklungsthema in Verbindung mit einer enormen Lust zu explorieren, alles zu erkunden. Und der Wunsch und der immer noch ganz starke Bedürfnis, lebensnotwendig immer noch, des kleinen Kindes, die Mutter nicht zu verlieren, ja sogar die Mutter beherrschen zu können. Die Mutter möge nichts tun, was das Kind nicht also auch will. Die Mutter darf nicht irgendwie auch nur einen Schritt unerlaubt den Kind wegtun. Eigentlich, auch wenn die Mutter weg ist, hat das Kind im Grunde die Fantasie, sie bräuchte nur zu schreien oder mit dem Finger zu schnipsen und dann ist die wieder da. Also trotz dieser noch sehr engen Bedürftigkeit ist das eineinhalbjährige Kind schon drauf und dran durch seine enorme Lust. Hänschen Klein ging allein in die weite Welt hinein, jetzt sozusagen eine ganz andere Richtung einzuschlagen, in der es im Grunde Gefahr läuft, genau das, was es immer noch so verzweifelt braucht, zu verlieren. Also alles zu riskieren. Das, in dieser enormen Ambivalenz zwischen ich brauche dich doch so arg und ich will aber weg von dir, spielt sich also diese erste Individuationsphase oder die erste Trennungsphase ab. Also das Kind probiert aus, verschiedene Methoden sich zu trennen. Sie sehen auch sehr schön, wie diese Kinder lernen, alleine zu sein zeitweilig, also auch so versonnen zu spielen, das zu genießen, dass mal nicht einer um sie rum ist. Natürlich haben sie innerlich drin in dem Augenblick das gute Gefühl, es wäre jemand da, wenn ich ihn bräuchte, aber das Kind kann eben auch schon allein. Stellen Sie sich das auch bitte so vor, dass das Kind in dem Augenblick, wo die Mutter weggeht und das Kind will das nicht, also wenn das Kind wegläuft, ist kein Problem. Aber wenn die Mutter weggeht und das Kind will es nicht, dass das Kind dann laut und verzweifelt, Sie sagen vielleicht verzweifelt, schreit. Wir als Kinderpsychiater sagen, das Kind schreit vor lauter Wut. Und das Kind hat auch in seiner Wut die feste Zuversicht, dass es sozusagen, wenn es nur laut genug schreit und nur wütend genug und nur ärgerlich genug mit der Mutter ist, dass sie dann sofort angerannt kommt. Das ist natürlich in der Klinik, wenn die Mutter weggegangen ist, für das Kind eine unbegreifliche Situation. Also da ist es plötzlich in einer fremden Umgebung, die Mutter geht weg und das kann eigentlich nicht sein. Ja? Also dann schreit das Kind möglicherweise einen Tag, zwei Tage, bis es vollkommen erschöpft ist. Und wenn die Mutter dann wiederkommt in einem Zustand der Erschöpfung, schreit das Kind sofort wieder los. Nicht, weil das Kind jetzt wieder unglücklich ist, sondern weil das Kind sofort wieder, ihm fällt in dem Moment sofort wieder ein, ach, da ist ja diese Frau, auf die ich so wütend bin. Und jetzt zeige ich ihr aber die ganze Wut. Also da bist du ja endlich, ja? Und wo warst du denn? Also das Schreien ist auch der Versuch, die Verbindung zur Mutter zu halten. Solange das Kind schreit, ist sie gar nicht weg. Also in der Vorstellung des Kindes wird sie gewissermaßen durch den Schrei wie so an einer Leine festgehalten. Und erst wenn das Kind nicht mehr schreit, dann beginnt es zu verzweifeln. Also Sie sehen hier auch auf den Bildern so ein Kind, das so in dem Stadium der Verzweiflung ist, hat gewissermaßen aufgehört, nach der Mutter zu schreien. Sie sehen aber auch Kinder, die eben diesen Schrei zeigen, diesen typischen Kleinkinderschrei, den es ja auch bei Trotzanfällen gibt. Also ein ungeheuer wütendes Geschehen und gleichzeitig steckt natürlich auch Trennungsangst dahinter. Also es ist das Gleiche, was wir vielleicht auch beim Kleinkind, wenn es trotzt, unfehlbar als Wutschrei identifizieren, ist der Schrei, den das Kind rausstößt, dann ist von der Mutter getrennt wird. Also da sind wir dann kurz davor, das dann auch in Angst umzutaufen, diesen gleichen Streit. Wir sehen, wie stark, wie eng also Angst und Wut, Angst und Aggression auch zusammenhängen. Gut, also in der Kleinkinderzeit wird dem Kind das ganze Problem, die Bezugsperson beherrschen zu wollen, sie nicht verlieren zu dürfen, aber wegzuwollen von ihr, allein sein zu wollen, auch alleine zufrieden sein zu wollen, nicht immer gestört werden von der Person, wenn man sie nicht will. Es prallt also ganz stark aufeinander. Also sie müssen immer da sein, wenn das Kind es will, und sie dürfen nicht da sein, wenn das Kind es nicht will. Also das machen sie mal. Das machen sie mal gut. Das ist nicht so einfach. Ne? Das Kind erlebt im einen Augenblick eine enorme Wut darüber, dass sie nicht so, also sie gehen ja nicht nur zufällig weg, sondern vielleicht das Kleinkind mit 2,5 begreift sogar, dass die Mutter manchmal nicht nur zufällig weggeht, sondern dass die manchmal gar nicht bei dem Kind sein will. Ja? Also ist ja noch, da kommt es ja noch dicker. Ja? Also ich habe eine Mutter, die brauche ich und die will gar nicht immer. Ja? Ich will ja zwar auch nicht immer, aber das ist ja was anderes. Ja? Verstehen Sie? Also das Kind darf schon die Mutter nicht haben wollen, aber die Mutter darf nicht das Kind nicht haben wollen. Also das geht ja nun mal gar nicht. Ne? Also das Kind schwankt zwischen dieser Verlustangst, zwischen einer enormen Wut, erlebt auch sozusagen seine eigene Wut als etwas, was die Mutter vertreibt. Also zunächst mal ist der Wutschrei derjenige, der die Mutter herholen soll, aber wenn die Mutter dann sagt, jetzt reicht's mir aber, und dann knallt sie die Tür zu und geht weg, das Kind merkt genau, mit diesem Schreien verbrenne ich mir meine Mutter auch. Ja? Das heißt, was mache ich denn? Ich habe Wut, ich will meine Mutter, ich liebe sie so sehr, ich kann auch nicht auf sie verzichten, die Wut vertreibt meine Mutter, ich kann die Wut aber auch nicht unterdrücken, wenn ich keine Wut habe, dann kann ich auch nicht irgendwie mächtig und stark und groß und allein werden. Also das Kind ist in einem ganz starken, wir sprechen von Ambivalenz, einem Zwiespalt, ja, zwischen verschiedenen Gefühlen und muss das irgendwie lösen und sie müssen es mit dem Kind lösen. Trotzanfälle sind ja so ein wichtiger Übungsplatz oder ein wichtiges Übungsfeld für diese enorme Ambivalenz. Das Kind möchte unbedingt etwas alleine können, merkt, dass es nicht geht, will, braucht die Mutter eigentlich jetzt, damit es klappt, aber will sie nicht akzeptieren und ist vollkommen verzweifelt, weil er weiß, er kriegt es nicht alleine hin, eigentlich ist er noch zu klein, aber er will doch und so. Und dann kommt dieser Wut und was passiert am Ende eines Trotzanfalls, günstigenfalls, eine Versöhnung. Also sie machen dem Kind gewissermaßen im richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot, das Kind sackt in sich zusammen, verhält sich klein und anhänglich und versöhnt sich mit der Mutter, also dann kommt gewissermaßen dieser Streit zu einem vorläufigen Abschluss. Also eigentlich ist die Gewissheit des Kleinkindes, also die Gewissheit, die das Kleinkind aus einer gelingenden Bewältigung dieses Problems mit in sein weiteres Leben nimmt, ist, ich bin wütend und kann meine Lieben so hassen, dass ich sie verlieren könnte. Ich bin so abhängig, dass ich nicht auf sie verzichten kann. Aber ich erlebe das eine und das andere, aber am Ende wird alles wieder gut. Es gibt immer wieder Situationen, da wird alles wieder gut. Da kommt es sozusagen zusammen. Und da es wird gut ausgehen. Ja? Das ist die einzige Botschaft, die Sie einem Kleinkind am Ende mitgeben können, dass diese Geschichte irgendwie immer wieder gut ausgeht. Und in dieser Gewissheit muss beim Kleinkind nicht nur jeder Wutanfall gut ausgehen, sondern auch jeder Tag muss gut ausgehen. Jeder Tag, der 10-mal oder 12-mal diese Situation mit sich gebracht hat, dass man irgendwas getan hat, was die Mutter vertreiben könnte, dass die Mutter vielleicht auch längere Zeit des Tages gar nicht da war, Betreuungssituationen und so weiter. Und dann am Ende des Tages beim zu Bett gehen, muss die Sache wieder gerade gebogen werden. Spätestens beim Schlafen gehen muss das Kind das sozusagen alles wieder auf die Reihe bringen. Ja? Darum müssen ja auch so viele Rituale und fast zwanghaft anmutende, verrückte Dinge gemacht werden am Ende des Tages. Da muss auch nochmal das Kind Herrschaft ausüben auf die Eltern. Die müssen das tun und dürfen nicht das tun, damit das Kind ja in der Sicherheit dann sich verabschieden kann von den Eltern, dass jetzt wieder alles im Lot ist und dass die Eltern wieder fest an der Seite sind. Und machen Sie ja nicht den Fehler und fangen Sie dann an, auf leisen Zehen rauszuschleichen und sich nicht von dem Kind zu verabschieden. Also, denn das Kind erlebt ja gerade dieses Flüstern und diese Stille da draußen als bedrohlich. Wenn Sie dann laut reden und irgendwie das Geschäft weitergeht, dann kann sich das Kind aktiv von Ihnen zurückziehen, in der Gewissheit, das hat jetzt so seine Ordnung, hier bin ich und da sind die und das passt. Ja? ohne Rückzug von den Eltern, ohne ein beruhigtes sich abwenden von den Eltern, kann das Kind nicht einschlafen, sondern muss sich immer mit dem beschäftigen. Was macht die da? Was ist da? Warum flüstern die so? Ja? Also das Schlafen ist eine aktive Leistung des Rückzugs des Kindes von den Eltern. Vorher brauchen wir die Rituale und dann muss sich das Kind aktiv von ihnen zurückziehen. Wiederum erzähle ich Ihnen das deshalb so ausführlich, weil natürlich der aktive Rückzug des Kindes in seine eigene Welt, in der es dann schläft und träumt, eine Form der Angstbewältigung ist. Also der angsterregenden, vielen angsterregenden Situationen, die es tagsüber erlebt hat. So, jetzt machen wir wieder einen Schritt in das, was wir entwicklungspsychologisch als neue Entwicklungsphase beschreiben. Die ist durchaus variabel. Sie hängt gewissermaßen auch von Kultur zu Kultur und Land zu Land davon ab, wann das Kind eingeschult wird. Sie wissen, in den USA und England passiert das so schon mit 5. Da sind in Deutschland zumindest, ich glaube auch in Österreich, die Kinder noch ganz zufrieden im Kindergarten. Das ist auch nur so eine Begriffsverschiebung. Auf jeden Fall mit der Schule passiert schon nochmal was ganz Neues. Das ist so ein bisschen, also anders als der Kindergarten und anders als die Kinderbetreuung, ist der Schulgarten ist die Schule in der Regie einer anderen Realität. Also da haben die Eltern sozusagen nicht mehr so viel zu melden. Das ist, da gibt es jetzt andere Leute, die heißen Lehrer, die wissen plötzlich besser darüber Bescheid, was mein Kind kann und was es nicht kann, als die Eltern. Das ist auch eine Kränkung teilweise für Eltern, die sich vorher ein Bild von ihrem Kind gemacht haben und jetzt kommt plötzlich jemand und macht sich da aufgrund ganz anderer Kriterien möglicherweise ein ganz anderes Bild von dem Kind. Im Kindergarten, die Erzieherinnen, die schmiegen sich an die Eltern an, die Eltern schmiegen sich an die Erzieherinnen an. Der Kindergarten wird so empfunden, so als verlängerte häusliche Welt, Geborgenheit. Das Kind darf machen, was es will, mehr oder weniger, lernt schon mal so ein bisschen Regeln, denn das ist nicht so der richtige Schnitt. Aber in der Schule, da tritt sozusagen die böse Welt, die irgendwann wird mein Kind arbeitslos auf der Straße stehen und jetzt muss es was leisten. Und also diese ganzen Geschichten tauchen jetzt plötzlich wie eine dunkle Wolke am Horizont auf. Und parallel und durchaus passend zu dieser neuen Herausforderung hat das Kind durchaus nicht erst mit 6, 7, sondern schon mit 5 wesentliche neue Dinge gelernt oder hat eine Reifung vollzogen seiner geistigen Fähigkeiten, die es ihm möglich machen, bestimmte Dinge anders zu sehen als vorher. Was ich damit meine ist, dass Kinder, und das werden Sie alle bestätigen können, die Kinder in diesem Alter noch in Erinnerung haben oder selbst haben gerade, die fangen an, ernsthaft Dinge zu erledigen, also Aufgaben zu erfüllen, und zwar von Anfang bis Ende, sich was vorzunehmen und es dann durchzuführen. Oder Produkte, die sie hergestellt haben, zu zeigen, die bringen aus dem Kindergarten irgendwelche Bastelarbeiten mit nach Hause und können sich sozusagen damit auch, also sie sind sozusagen auch stolz auf das, was sie da fertig gebracht haben. Und das ist das eine, also dieses Herstellen von Dingen und das Bewusstsein einer Leistung und auch der Wunsch dafür, dann eben gelobt zu werden und so. Und auch durchaus der Wunsch, verglichen zu werden mit anderen Kindern und was die da geleistet haben. Also das passiert schon teilweise deutlich vor der Einschulung. Und dann noch etwas anderes, was da passiert, und das ist, nennen wir Erfassung der Objektivität oder Erfassung der Welt, der wirklichen Welt. Also das Kind nimmt plötzlich ganz viele Dinge wahr, die es vorher ausgeblendet hat. Also vorher hat das Kind gesagt, naja, also was meine Eltern so für mich tun, das ist schon recht. Also die Eltern sind das Maß aller Dinge. Das bleiben die auch noch länger. Also bis 9, 10 bleiben die Eltern das Maß aller Dinge. Aber mit Abstrichen. Also die Eltern sagen doch dann so irgendwie, also jetzt du diese Stifte, mein lieber Sohn oder meine liebe Tochter, die du da im Schreibwarenladen gerade aus dem Regal genommen hast, die nehmen wir nicht, da sind Giftstoffe drin, wir nehmen diese da. Oder diesen Sprudel, den du da gerade so schön findest, wegen der Aufkleber, weil da irgendwelche Comics drauf gemalt sind, da ist Zucker drin und das nehmen wir nicht. Und da sind, schaut, wir nehmen diesen Sprudel hier. Also sie